Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich glaube, manche von euch wissen noch gar nicht, wie wichtig das Gebet eben war, was wir gesungen haben. Schaffe Raum in mir. Viel Raum und reiß Mauern ein. Das ist nicht so einfach, singen wir leicht. Ein schwieriges Thema heute vor uns. Ich möchte euch da gerne mit hineinnehmen. Ich fand das so beeindruckend letzte Woche, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Da war das Thema zurück zum Original und da steht der Jens hier und bringt dieses Beispiel mit diesem Fehlerbild. Fand ich gut. Finde den Fehler, kennt ihr die Fehlerbilder? Ich habe euch noch mal eins mitgebracht. Na, ist schwer, den Fehler zu finden. Es sind offensichtlich zwei Bilder, oder? Da findet ihr tausende Unterschiede. Kein Problem. Das ist ein Finde-den-Fehler-Bild. So. Das ist nicht mehr so einfach. Eins ist das Original, ein anderes ist manipuliert, verändert. Und da musst du jetzt schon ganz genau hingucken. Interessiert mich jetzt gar nicht, es ist nur ein Beispiel, will ich mit euch über die Fehler hier diskutieren. Schaut, und wenn es uns zu lange dauert, wenn man nicht so schnell ist wie die Heike, dann Lösung auf Seite 2, dann guckst du halt nach. Aber es gibt ein Thema, bei dem es absolut nicht egal ist, ob du das Original vom Manipulierten unterscheidest. Darüber reden wir hier. Es ist auch ein Thema, wo wir nicht einfach mal die Lösung auf irgendeiner Seite finden, sondern da müssen wir selbst initiativ werden, Raum schaffen, Mauern einreißen und auch mal länger an Fragen dranbleiben. Deswegen haben wir eine ganze Serie hier über dieses Thema. Albert Einstein hat mal gesagt, es ist nicht so, dass ich so schlau bin, aber ich bleibe viel länger bei den Fragen. Können wir ein bisschen länger mal bei den Fragen bleiben? Und nicht gleich das wieder hochholen, was wir schon seit Jahren mal gehört haben oder denken, wir haben es verstanden, nochmal neu Fragen stellen. Und dieses Durchhalten mit Fragestellen müssen wir uns in dieser Serie einfach aneignen, mal Spannungen auch aushalten, denn dieses Problem mit diesem Original und Manipulierten gilt im Blick auf das Evangelium zigmal mehr. Hier müssen wir klar sein. Hören wir nochmal, wie ernst und wichtig Paulus dieses Evangelium war. Er schreibt in Galater 1, Vers 6 bis 9, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Ihr merkt, ich bin auf dünnem Eis. Wenn ich euch ein anderes Evangelium heute Morgen weitergebe. Das ist ein ernstes Thema. Das Evangelium wird gepredigt und es wird angegriffen. Bei uns hier in Deutschland ja noch nicht durch äußere Verfolgung, wie jetzt in vielen anderen Orten, sondern durch eine Umdeutung, eine Verdrehung, wie damals bei den Galatern. Und das passiert schleichend, unmerklich. Deswegen das Thema heute, die Umdeutung des Evangeliums. Und wir müssen das wahrnehmen, wir müssen wachsam sein, so wie Jesus immer gesagt hat, seid wachsam. Lasst euch nicht einfach so mitschwimmen. Es ist klar, wenn wir ein Bild vom Eiffelturm mit einem Bild vom Kaffeehaus vergleichen, dann fällt das sofort auf. Aber ich übertrage das jetzt mal. Wenn wir das, was wir glauben, mit anderen Religionen vergleichen, dann fällt das sofort auf, oder? Vielleicht sogar, wenn wir einen neuen Kurs in den offiziellen Landeskirchen sehen, fällt uns das wahrscheinlich auf, wenn es vom Evangelium abweicht. Aber was ist, wenn es innerhalb des evangelikalen Spektrums auftaucht, wo wir uns ja befinden? Was ist, wenn da das Gleiche ist? Nur mal Stichworte. Habt ihr was von Emerging Church gehört? Kennt ihr das schon? Oder Bücher von Rick Warren? Ich habe die gelesen. Ich war fasziniert. Viele deutsche Theologen, ich muss jetzt die Namen nicht aufzählen. Oder Worthaus. Wer hat schon mal Worthaus gesehen, gehört? So eine Plattform, wo viele Predigten sind. Ich war fasziniert. Ich habe es nicht gemerkt, was da geht. Gebetshaus Augsburg, manche Aussagen aus der charismatischen Bewegung. Hey, dann ist das nicht mehr so eindeutig. Und jetzt ist es ja so, wir können und wollen uns ja nicht mit all den Strömungen beschäftigen. Das Schöne ist, das müssen wir auch nicht. Also ich schon ein bisschen, ich muss mich da vielleicht ein bisschen mehr auskennen, aber ihr müsst das nicht unbedingt. Aber wir gemeinsam sollen und müssen das Original, das wahre Evangelium kennen, um Wahrheit von Lüge unterscheiden zu können. Wir müssen das Evangelium kennen. Darum geht's in dieser Serie. Wie können wir Lüge entlarven? Wie können wir den Fehler sehen? Indem wir die Wahrheit kennen. Und darüber sprechen wir auch in den kommenden Sonntagen dieser ganzen Serie. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns länger mal bei den Fragen bleiben, um nicht nur hier immer in Stichwortdiskussionen zu enden oder Stichwortkenntnisse zu haben und die weiterzugeben, sondern wirklich sagen, wir haben darüber nachgedacht, Fragen gestellt. Paul Washer hat gesagt, es ist schmerzhaft zu wissen, dass es da Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Aber es ist ein noch größerer Schmerz, dass oftmals Jesus und das Christentum verdreht wird. Und ich will es mal ein bisschen mutig sagen, ich sag mal, auch in Kirchen, vielleicht sogar gerade in Kirchen, woanders kann man ja nichts anderes erwarten, aber in der Kirche? Was ist die Ausgangsbasis auf manchen Kanzeln? Ich möchte euch jetzt einfach ein paar Gedanken sagen. Wir denken oft, es geht im Evangelium zuerst um uns. Es geht um uns. Joel Osteen ist nicht nur ein amerikanischer Unternehmer, Motivationscoach, Buchautor. Seine Bücher könnt ihr in christlichen Buchläden kaufen. Er ist auch Pastor der Lakewood Church in Houston, Texas. Und er sagt Folgendes. Wer hat dir gesagt, du könntest deine Träume nicht erreichen? Es ist Zeit, groß zu leben. Fernsehprediger Benny Hinn. Es ist so einfach, gesund zu werden, wie es einfach ist, Vergebung zu erhalten. Ganz ehrlich, das ist so ziemlich das Schlimmste, was das Christentum anzubieten hat. Aber man kann in einer Kirche aufwachsen und in einem Evangelium drin hängen, das dir helfen soll, eine gute Person zu werden, erfolgreich zu sein, persönliche Ziele und Wünsche zu erreichen. Wie viele denken, sie seien Christen, nur weil sie in einem frommen, konservativen Gebiet aufgewachsen sind? Da hat jeder so seinen Jesus am Sonntagmorgen, dann noch in der Woche Jugendgruppe oder CVM, aber den Rest der Woche jagen wir allem anderen nach, wie es alle anderen auch tun. Ich komme in den Gottesdienst, weil das Evangelium mir dient, mir nützlich ist, bei meinen Plänen. Ja, man glaubt, man benutzt die gleichen Worte und Begriffe. Jesus starb für meine Sünden, das ist so praktisch, das ist schön für mich, ich muss nicht in die Hölle. Aber hier werde ich mein eigenes Ding machen in diesem Leben hier. Ich hoffe, ihr habt in Erinnerung, ich karikiere hier sehr viel, ich verkürze sehr viel, das sagt keiner so. Aber es ist Lifestyle. Das ist nicht das, was Jesus lehrte, als er das Evangelium gepredigt hat. Er sprach von sich selbst verleugnen, also zurücknehmen, das eigene Leben verlieren. Das ist das, was Paulus dann später auch im Evangelium weitergegeben hat. Kennt ihr Paula White? Schon mal gehört? Amerikanische Predigerin und Leiterin des Büros für Glaubensfragen im Weißen Haus. Beraterin des Präsidenten der USA. Sie sagt, jeder, der dir sagt, dass du dich selbst verleugnen sollst, der ist von Satan. Nochmal, sehr auffällig hier. Aber das ist nicht das Evangelium, oder? Und wenn wir dann manche fragen, was sie glauben und warum sie glauben, viele wissen es gar nicht. Sie können ihren Glauben nicht mal begründen. Und das ist auch dann auch keine Überraschung. Wir unterstellen, Menschen haben das Evangelium verstanden, nur weil sie in einer Kirche sitzen, aber sie haben es nicht. Vieles sieht so lebendig aus, aber es ist tot. Pastor in den USA, den ich sehr schätze, Woody Bockham, ist leider dieses Jahr oder letztes Jahr verstorben, hat gesagt, die moderne Kirche bringt leidenschaftliche Menschen hervor mit leeren Köpfen, die einen Jesus lieben, den sie nicht sehr gut kennen. Schaut, viele glauben, aber sie wissen nicht, was sie glauben, warum sie glauben. Und daher kennen sie auch den nicht wirklich, an den sie glauben. Und oft nehmen wir an, wir unterstellen, dass Menschen das Evangelium verstanden haben, einfach darum, weil sie in der Kirche sind. Und dem ist nicht so. Ein zweites, und darüber müssen wir gerade hier im Bruchsaal Bescheid wissen. Wir denken, es geht um moralische Ansprüche. Beim Zustellen, also ich bin ja bei DHL, da ältere Frau in Hamburg sagte mir, so, dass sie bestimmt in den Himmel kommt, sie sei ihr Leben lang so gut gewesen. Das hat sie mir gesagt. Ich bin ein guter Mensch, ich werde dabei sein, wenn es um die Frage nach dem ewigen Leben geht. Ich bin so gut gewesen. Jemand nennt das die Auferstehung vom moralistisch-therapeutischen Deismus oder Götzenglaube. Daran glauben viele, ohne es so zu formulieren, so kompliziert. Aber dabei geht es um die Frage, wie schaffen wir es, wie therapieren wir Menschen, dass sie moralisch leben und wie können wir dazu einen Ort schaffen, an dem die Leute besser über sich selbst denken und besser über sich selbst fühlen. Wie können wir dafür einen Ort schaffen? Ich denke, das ist bereits über den Teich geschwappt hier rüber nach Europa. Gemeinde soll ein Platz sein, an dem Menschen sich wohlfühlen und lernen, besser über sich zu denken. Therapie wird zum Götzen. Und Orte, wo das nicht so gepredigt wird, und wenn dort der Moment kommt, wo sich jemand nicht mehr wohlfühlt, wo er sich herausgefordert sieht, wo er Mauern niederreißen muss, wo er Raum schaffen muss, über seine eigenen Fehler mal nachdenken muss, dann ist der Ort nicht mehr geeignet. Nochmal, Joel Osteen sagt, ich fordere dich heraus, dich gut zu fühlen über das, was du bist. Nochmal, ihr findet Bücher von dem christlichen Buchladen. Viele sagen dann später, wenn sie das Evangelium wirklich verstanden haben, ich sah nach außen so gut aus, aber ich war innerlich so tot. Wisst ihr, wo ich das in welchem Zeugnis gehört habe? Letzten Mittwoch hat es einer genauso hier formuliert. Ich sah nach außen so gut aus, aber ich war innerlich so tot. Was wir als Ergebnis sehen, ist eine Kirche, die zunehmend Christus los wird. Wozu auch? Wir therapieren uns zu einem besseren Gefühl über uns selbst. Das ist das Buch Become a Better You. Also keine Buchempfehlung von Joel Osteen, ne? Wir sagen so, das sind die Richtungen, die Bücher, die er schreibt. Nabil Qureshi, habe ich letzte Woche schon von ihm ein Zitat gebracht, ein Muslim, der zum Glauben gekommen ist, und er sagt, also wenn wir dem Evangelium folgen und denken, es dreht sich alles um uns, dann verfehlen wir die Worte von Jesus vollkommen. Die Tatsache, dass wir christlich aufgewachsen sind, macht uns nicht zu einem Christen. Moralisch top aufgestellt zu sein und sich selbst gut zu fühlen, macht uns nicht zu einem Christen. Und wenn das Ziel einer Kirche ist, dann vollzieht sie moralisch-therapeutischen Götzendienst. Die Bibel sagt, wir brauchen etwas ganz anderes. Schaff Raum für das alte Evangelium. Wir brauchen eine übernatürliche Wiedergeburt, eine Erneuerung. Und nur wenn das passiert, dann erst ändert sich das Herz. Dann ändert sich alles. Deswegen ist die Predigt im alten Evangelium immer Christus allein. Es geht in der Schrift um Christus. Es geht um ihn, was er getan hat und wie er das Evangelium weitergesagt hat, ihn muss ich kennen. Christus allein, wer das gehört, verstanden und erlebt hat, bei dem ändert sich alles. Wie sagt Paulus, 1. Korinther 1, 23 bis 25, wir predigen Christus als gekreuzigt. Das ist den Juden ein Anstoß, den Nationen ist es eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Schaut, und weil er das Zentrum ist, daher ist die Geschichte dieses Evangeliums so überragend eigentlich, so faszinierend, so fesselnd und auch überzeugend. Und wenn das nicht so ist, dann übersehen wir irgendwas. Es geht nicht um moralische Appelle, um irgendwas für sich herauszuholen. Es geht in der Kirche nicht um Therapie oder Wohlfühlmomente zu schaffen. Es geht um mehr, ein übernatürliches Werk von Gott selbst durch Christus, dass wir das erleben. Alles andere sind Ablenkungsmanöver oder Nebenschauplätze. Und genau das hat Auswirkungen darauf, wie wir unseren Dienst auch in der Gemeinde verstehen. Deswegen ist dieses Thema für uns als Gemeinde so wichtig, in der Phase auch, wo wir gerade drinstecken. Auch im Dienst der Verkündigung. Ich möchte euch mal zwei Zitate von Pastoren nennen. Der eine ist Pastor Brian Chappell. Er hat gesagt, da gab es eine Zeit in meinem Leben, die gab es in meinem Leben auch, in der ich dachte, das Ziel vom Predigen bedeutet, Menschen dahin zu bringen, das zu tun, was sie nicht tun wollten. Was nebenbei eine schreckliche Berufung ist. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und ein anderer, Phil Howell, sagt, lange Zeit wusste ich nicht, was es bedeutet, zu lehren. Nämlich die Bibel und das Evangelium. Denn ich habe den Menschen nicht wirklich die gute Nachricht über Jesus weitergegeben. Ich habe nicht bemerkt, wie christuslos die Predigten waren. Eher so, Bergpredigt, 10 Tipps für ein sexuell moralisch reines Leben. Ich habe sie gelehrt, wie sie hingegebene radikale Nachfolger sein können. Darin war ich leidenschaftlich. Pass auf, was ich damit sagen will, es geht im Kern eben nicht um moralische Ansprüche. Und wie oft haben wir diese Akzente gesetzt, die die Bibel so nicht setzt oder zumindest so nicht meint? Bleiben wir ein bisschen bei der Frage, ihr seht schon, wir bleiben bei den moralischen Ansprüchen. Warum gehen Menschen von Natur aus eigentlich davon aus, dass es darum geht? Es ist unser natürliches Denken. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um Gottes Wohlgefallen zu verdienen? Wie muss ich beten? Wie lange soll ich beten? Wie lange muss ich Bibel lesen? Habe ich genug gegeben? War ich standhaft genug? Wir machen uns natürlicherweise immer zum Zentrum des Geschehens. Und wenn man in manchen christlichen Kreisen ist und Predigten hört, dann stellt man auch diese Frage. Hast du schon in Zungen gebetet? Hast du jemandem die Hände aufgelegt? Wenn nicht, bist du noch nicht wirklich Christ und so weiter. Bitte leg das nicht zu schnell an die Seite unserer natürlichen Prägung. Die meisten Menschen, wenn sie an Christentum denken, denken an Moralismus. Was wir denken im Blick auf Geld, was wir denken über Blick auf Sex, über Gutes tun, das ist so der Kern, um was es geht. Was muss ich tun? Es ist für viele ein Sei-besser-Programm. Das ist der große Konsens aber von Religionen. Sei ein guter Mensch. Und dann gucken wir, was kommt. Zunächst, und nochmal, das ist vielleicht für einige wichtig hier in diesem Raum, es ist nichts falsch mit Predigen von Moral. Versteht mich bloß nicht falsch. Wir predigen nicht Unmoral. Aber moralistisches Predigen bedeutet im Blick auf das Evangelium, die Gebote der Schrift zu predigen oder die Moral der Schrift und nichts anderes. Ich möchte das am Beispiel zeigen. Was ist moralistisches Predigen? Also nur den Leuten zu sagen, sei eine gute Person und Gott wird dich dafür lieben. Stelle immer die Frage, WWJD, what would Jesus do? By the way, eine sehr schwierige Frage, weil Jesus tat immer das Überraschende. Unvorhersagbar. Werde wie David, lebe wie Abraham. Wir müssen erkennen, dass das nicht nur eine zweitrangige christliche Lehre ist, das ist eigentlich eine antichristliche Botschaft. Warum? weil diese Botschaft so alleingestellt keine Kraft hat, oder? Ich möchte das erklären. Mama, es ist so wichtig. Wohin führt uns denn die Bergpredigt? Man kann Jesus bei der Bergpredigt so lesen: Hier hört ihr nun, wie es möglich ist, Gott zu gefallen. Tut dies und tut das. Die meisten von euch kennen Bergpredigt, oder? Also sehr viel tun Dinge. Aber wenn wir über diese Predigt weiter nachdenken, dann kommen wir an einen Punkt, wenn wir ihn ehrlich lesen, der uns sagen lässt: What? Das schaffe ich nie. Und es wird deutlich, dass das ein Ziel von Jesus ist in der Bergpredigt, wo er es so eng macht. Ein Beispiel? Okay, wir Männer. Ich sage euch aber, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr in seinem Herzen begangen. Jesus sagt, du hältst die sexuell-moralischen Standards nie ein. Nie. Wenn du eine Frau auch nur in Gedanken begehrst, hast du moralisch versagt. Und daher fasst er sein Predigtthema der Bergpredigt, diesen Schlüsselvers, so zusammen. Jesus sagt den Leuten: Wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist sein Predigtthema. Damals ging es um die Frage, wer in das Reich eingehen wird. Das ist nicht heute unsere Botschaft. Es geht hier nur darum, um zu sehen, dass die christliche Botschaft bis heute immer mit dem Charakter Gottes beginnt. Nicht mit meinem Tun. Und hier bringt Jesus es auf den Punkt, er bringt es an das Herz der Leute durch ein Beispiel. Jesus sagt, ihr denkt, es geht darum, diese Liste, diese Regeln, darum, diese 10 Gebote zu halten, aber ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer und Schriftgelehrten bei weitem übersteigt, ihr seid nicht dabei. Er macht es wieder mal eng, merkt ihr das? Wir machen das Evangelium immer weit. Komm zu Jesus, er liebt dich bedingungslos. Und Jesus macht komischerweise es immer erst eng. Und dann stehen Leute da und hören diese Predigt und bekommen nur Fragezeichen. What? So eng ist es, um ins Reich Gottes zu kommen. So eng. Ich bin raus. Oder? Und dann endet Matthäus 5 mit dieser Aussage. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was ist Voraussetzung, um ins Reich zu kommen? Perfektion. Perfektion ist das, was du brauchst, um in Gottes Reich zu kommen. Eine perfekte Gerechtigkeit, Vollkommenheit, wie der Vater vollkommen ist. Und jeder müsste sagen, okay, ich bin raus. Oder? Schaut, und das ist die Richtung, das ist der Ansatzpunkt. Aber das allein wäre keine gute Nachricht, oder? Das ist keine gute Nachricht. Aber wenn wir die nicht verstehen, dann werden wir nie den Kern des Evangeliums verstehen, was das Problem ist. Das war auch nicht die Botschaft, die gepredigt wurde. Es war nicht, du kannst rein sein, du kannst sexuell moralisch rein sein und hier sind die 10 Tipps dazu. Damit würden wir Ziele geben, die niemand erfüllen kann. Das ist nicht das Evangelium. Nochmal, Brian Chappell sagt, die Botschaft, die sagt, versuche einfach gut zu sein, verdammt Menschen zu ihrem Stolz oder zu ihrer Verzweiflung oder Selbstverachtung. Und es gibt tatsächlich nur diese 2 möglichen menschlichen Reaktionen. Also auf die Bergpredigt gibt es nur diese 2 Reaktionen, Stolz oder Verzweiflung. Eine Antwort wäre Verzweiflung. Wie soll ich das jemals erfüllen? Ich bin raus. Die andere Antwort auf die Sei-Gut-Botschaft ist Stolz. Ich schaffe das. Schau mal, ich gehe in die Kirche, ich spende, ich bin sozial engagiert. Check mich, alles okay. Vers Fällt mir schwer, Donald Trump zu zitieren, aber ich will es mal hier machen. Er sagt, nun weißt du, warum muss ich bekennen? Warum muss ich um Vergebung bitten, wenn ich doch keine Fehler mache? Ich arbeite hart, ich bin eine ehrbare Person. Oder er sagt, ich versuche und ich führe ein Leben, in dem ich Gott nicht um Vergebung fragen muss. Und so haben wir auch viele Beispiele, gerade auch in der Bibel, über Stolz. Ich möchte euch eins noch mitgeben. Der reiche Jüngling. Jesus geht die Straße entlang und ein reicher Mann kommt zu ihm und sagt, was muss ich Gutes tun? Merkt ihr wieder, wo er anfängt? Mein moralischen Anspruch. Ich. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Das klingt nach einer einfachen Frage, aber es ist eigentlich eine Tretmine, dieses Was muss ich tun, um das ewige Leben zu beginnen. Da geht es bereits um Performance, um nach außen Eindruck zu machen, um Darstellung. Und Jesus antwortet jetzt mit großer Weisheit. Achtet mal, wie Jesus antwortet. Was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Jesus, wieso machst du schon wieder so eng? Der stellt doch die richtige Frage. Jesus sagt, du kennst die Gebote. Lüg nicht, stehl nicht und so weiter. Er gibt ihm diese Liste der Gebote und der reiche Mann sagt, was sofort? Das habe ich alles gehalten. Stolz. Erinnert ihr euch nochmal, Jesus sagt gerade, nur Gott ist gut. 2 Sekunden später, was sagt der junge Mann? Me too. Ich auch. Er gibt sich selbst den Standard Gottes. Und es ist Stolz. Und nebenbei bricht er das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dich selbst auch nicht zu Gott machen. Nur einer ist gut. Und dann sehen wir die Aufforderung. Jesus sagt in seiner Weisheit, wie er Menschen zum Glauben führt, dies. Und seid ihr überrascht, wenn ich es nochmal sage? Er macht es wieder eng. Er sagt, wenn du vollkommen sein willst. Jetzt führt ihn ans Limit. Reiß Mauern ein. Verkaufe deine Habe. Gib sie den Armen und du wirst deinen Schatz in den Himmeln haben. Komm, folge mir nach. Merkt ihr? Es geht wieder der hohe Anspruch und Jesus macht es ihm eng, dem moralisch angeblich so sauberen reichen Mann. Wenn du vollkommen sein willst, verkaufe alles. Und was macht der Mann? Kennt ihr die Geschichte? Er geht weg. Und der Mann geht weg. Nein, er ist nicht gut. Nur Gott ist gut. Und Jesus legt hier die Grundlage dafür. Nur Gott ist gut. Und er definiert, was gut sein wirklich ist. Und der Mann geht. Und Jesus lässt ihn gehen. Keine Kompromisse. In Markus 10 wird es nochmal erweitert. Da heißt es, Jesus blickt ihn an und gewann ihn lieb. Darf ich mal fragen? Wo ist denn die bedingungslose Liebe? Wieso solche Bedingungen hier? Jesus predigt das Evangelium ganz anders, wie wir es heute tun. Er macht es erstmal eng. Immer hat Jesus den Menschen klar gesagt, wo sie in ihrer Beziehung zu Gott stehen. Liebe erzählt keine Lügen. Und auch wir dürfen keine Lügen erzählen im Blick auf das Evangelium, das wir verkündigen sollen. Bei der Frage, ob jemand in den Himmel kommen will, da müssen wir, um herauszufinden, ob da ein stolzes Herz ist, da müssen wir die Frage stellen, denkst du, dass du eine gute Person bist? Wahrscheinlich werden wir alle hören, oh, ich denke schon, dass ich eine gute Person bin. Ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich bin nett zum Nachbarn und so weiter. Mal eine Rückfrage stellen, so wie Jesus das macht. Aha, du lügst nicht, noch nie gelogen. Hast du jemals eine Frau angesehen, die Gedanken dabei gehabt, die nicht so sauber waren, schon mal in deinem Herzen die Ehe gebrochen, noch nie jemanden Narr, Idiot genannt? Nie über einen anderen auch nur schlecht gedacht, ha? So? Dahin führt Jesus die Menschen. Was ist denn vollkommene Gerechtigkeit? Wenn wir uns als gut sehen, dann werden wir ja auch den Vergleichspunkt mit anderen Menschen annehmen. Aber was Jesus deutlich macht, all das reicht nicht. Denn Unsere Realität ist nicht die, die im Gottesreich gilt. Denn der Vergleichspunkt für Vollkommenheit liegt nicht bei einem anderen Menschen, sondern bei wem? Bei einem heiligen, gerechten und vollkommenen Gott. Hier ist der Vergleichspunkt. Schaut, das Missverständnis liegt darin, dass Menschen denken, dass Gottes Gebote gegeben wurden als ein Standard, nach dem wir leben sollen. Aber die Gesetze und Standards der Bibel sind eher wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel, in dem du siehst, wie Gott möchte, dass du leben sollst. Und dann schaust du in den Spiegel und denkst, soll ich diesen Standard jemals erfüllen, oder? Und wenn du so etwas erkennst, da hilft es nicht, den Spiegel wegzuwerfen. Eigentlich, wenn du das Gesetz siehst, wenn du in den Spiegel schaust, erkennst du nur eins, was? Ich brauche Rettung. Ich bin verzweifelt. Ich bin raus. Oder? Denn da ist etwas falsch und daher müssen wir zuerst diese Lage, diese Notlage, diese Misere, diese schlechte Nachricht verstehen und weitergeben. Sonst verstehen andere die gute Nachricht nicht wirklich. Und wir selbst auch nicht. Von daher, das Evangelium konfrontiert uns zuerst mit uns selbst. Das alte Evangelium tut das. Das neue nicht. Das sagt dir nur, wie gut du bist. Wohin führte Jesus damals die Juden des ersten Jahrhunderts in der Bergpredigt? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn wir nicht verstehen, wer Gott ist, dann ist das Evangelium nicht herrlich. Dann ist es nicht überragend, dann ist es nicht überwältigend. Die ganze Angelegenheit, schaut, das ganze Evangelium geht um das. Gott ist heilig und Gott ist gerecht und du bist es nicht. Du bist nicht heilig, du bist nicht vollkommen, du bist nicht gerecht, du bist Sünder. Das Evangelium konfrontiert den menschlichen Stolz und es demütigt uns. Und ja, vielleicht führt es uns auch in eine gewisse Verzweiflung. Wieso ist das schlecht? Wieso führt Jesus diesen jungen Mann erstmal zu Verzweiflung, dass er so eine schwierige Entscheidung treffen muss? Der Stolz, gut zu sein, fällt mit der Konfrontation mit dem Gesetz und dem Evangelium. Du hast mir eben gesagt, du bist kein Lügner, kein Dieb, kein Ehebrecher. Mit anderen Worten, du denkst, du bist gar nicht so schlecht. So finster sieht es gar nicht in dir aus. Kann sein, dass du nicht so schlecht dastehst im Vergleich zu anderen Menschen. Aber wir sind nichts im Vergleich zu Christus. Wenn wir einen genauen Blick auf Jesus werfen, auf das, was er predigte, dann wissen wir ganz genau, wer wir sind und wie wir vor Gott stehen und unsere einzige Rettung ist Christus. Das alte Evangelium geht von der Frage aus, wer ist Gott? Wer ist Gott? Und die Frage, die wir haben müssen, ist, ja, wie sieht Rettung denn aus, wenn es im alten Evangelium nicht so läuft wie in allen anderen Religionen, bei denen das Tun zählt? Wie sieht es denn aus, wenn andere diese Frage stellen? Dann sind wir am richtigen Punkt. Versteht ihr, was ich meine? Dahin hat Jesus die Menschen geführt. Nicht mit einer Schnellevangelisation, wo man sich mal eben entscheidet. Das waren Prozesse. Viele Fragen wurden gestellt. Das Erste ist, es geht also nicht primär um unser Verhalten, es geht um unser Sein. Pastor Michael Durham hat gesagt, mein Problem mit Sünde geht weit tiefer als nur im Blick auf mein Verhalten, mein Tun. Es geht bis dahin, wer ich als Person bin. Es geht um mein Sein. Ich habe eine Natur der Sünde. Das ist mein Wesen. Ich bin nicht Sünder, weil ich sündige, sondern ich sündige, weil ich Sünder bin. Es ist Teil meiner Identität und das ist ein Problem. Unser Herz ist so gepolt, liebe alles außer Gott, liebe dich mehr als Gott, liebe das Falsche mehr als das Richtige. Unser Herz ist total dem Herz und dem Wesen Gottes entgegengesetzt. Was sagt Joel Osteen, was seine Interpretation des Evangeliums ist? Was predigt er über die Natur des Menschen? Wollt ihr das hören? 99,9% der Menschen sind keine schlechten Menschen. Es kann sein, dass sie schlechte Entscheidungen getroffen haben, aber tief im Innern haben sie ein gutes Herz. Das ist das neue Evangelium. Ich will euch nur erinnern, er ist Pastor, Buchautor. Ihr findet diese Bücher im christlichen evangelikalen Bereich. Jesus hat in seinen Predigen auf etwas anderes hingewiesen. Paulus hat das in seinen Briefen wiederholt. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind von Natur aus, von Geburt an Rebellen Gott gegenüber. Und nun die Frage ist, wenn unser Herz von Natur aus so aussieht, wie die Bibel es beschreibt, wie wird ein rebellisches und zerbrochenes Herz geheilt, das die falschen Dinge liebt? Hast du eine Antwort auf die Frage? Die Bibel sagt Folgendes, und das sehr, sehr deutlich. Ich liebe Epheser 2, das ist eines meiner Lieblingskapitel. Da schreibt Paulus, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. So schreibt Paulus über die Vergangenheit derer, die jetzt das Evangelium glauben, also die Epheser, die diesen Brief bekommen. Er sagt, ihr wart, was? Tot. Wenn wir einfach mal die Bilder auf uns wirken lassen, die Schrift, und auch verstehen, dass die Bibel das meint, was sie sagt. Also wenn du einem Ertrinkenden einen Rettungsring zuwirfst, dann kann der den greifen. Aber das ist kein gutes Bild für das alte Evangelium. Wirf mal einen Toten einen Rettungsring zu. Der erfasst nichts, der ist tot. Das ist das Bild der Schrift für unseren Zustand. Tote Menschen ergreifen nichts. Die entscheiden sich nicht mehr. Das ist ein drastisches Bild für den Zustand des Menschen. Tot, nicht scheintot oder halbtot. Andere Bilder sind taub, nicht schwerhörig. Noch ein anderes Bild, blind, nicht kurzsichtig. Radikal. Pastor David Platt sagt, das Evangelium unserer Zeit sagt, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Folge diesen Schritten und du kannst gerettet werden. Ganz anders als das Evangelium der Bibel. Du bist ein Feind Gottes, tot in deiner Sünde und in deiner rebellischen Haltung siehst du nicht einmal, dass du Leben brauchst. Und du kannst ja schon gar nicht selbst Leben verschaffen. Deshalb bist du völlig abhängig von Gott und davon, dass er etwas in deinem Leben tut, das du selbst niemals tun könntest. Tot in Sünden zu sein bedeutet, dass wir physisch am Leben sind, aber dass wir moralisch unfähig sind, Gott zu gehorchen. Wir sind geistlich tot von Geburt an, unempfänglich für Gott. Römer 3. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Tot. Da ist nichts. Wie denn suchen? Tote suchen nicht. Wir sind geistig tot. Was kann ein toter Mensch tun? Nichts. Der tut nichts. Das Evangelium spricht daher nicht zunächst mein Verhalten an, mein Handeln, mein Tun, sondern es geht auf das ein, wer ich bin. Mein Zustand. Ich bin von meiner physischen Geburt an geistlich tot. Und nun nähern wir uns langsam dem Grund, warum das Evangelium gute Nachricht bedeutet. Das Evangelium verheißt mir gleichzeitig, mich neu zu beleben und dann zu verändern. Das von Grund auf. Deswegen, weil wir geistlich tot sind, muss Gott eine geistliche Auferstehung vollbringen. So hat Jesus mit dem Nikodemus geredet. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem, was? Geboren werden. Paul Washer hat gesagt, es ist ein größeres Werk Gottes, wenn er durch den Heiligen Geist die Neugeburt bewirkt, als wenn er die ganze Welt oder sogar das ganze Universum erschafft. Denn die Welt schuf er ex nihilo, also aus dem Nichts. Den Menschen jedoch erschafft er neu aus verdorbenem Ausgangsmaterial, analog zur Auferstehung unseres Heilandes von den Toten. Wenn wir also nur sagen, Gott liebt dich, triff eine gute Entscheidung. Und wenn das die Hauptbotschaft des Evangeliums wäre, dann lassen wir alles in den Händen derer, die uns zuhören und befehlen sie ihre eigenen Anstrengungen an, oder? Und das ist nicht das Evangelium. Das ist keine gute Nachricht. Da liegt eine Last auf den Schultern, die niemand tragen kann. So leben Christen auch, by the way, oft auf dünnem Eis. Immer der Gedanke, oh, man tut doch nicht genug. War meine Entscheidung echt? Habe ich es genug ernst gemeint? Warum geben denn auch gerade Menschen auf mit christlichem Hintergrund? Schon mal die Frage gestellt. Menschen, die in Kirchen oder Gemeinden aufgewachsen sind, in denen das Evangelium nicht klar verkündigt wird. Wisst ihr, was die sagen? Es ist eigentlich egal, was ich tue. Es reicht ja nie. Das erdrückt mich. Ich kann Gott nie zufriedenstellen. Allein wenn ich die Bergpredigt lese, ich bin überfordert. Also warum an ihn glauben? Ich bin ja nicht die gleiche Person. Ich bin immer noch die gleiche Person wie damals und so weiter. Schaut, und da gehen wir in die Seelsorge. Da hilft ja kein seelsorgliches Gespräch, in dem gesagt wird, hier sind die 10 Wege, um es doch noch mal intensiver zu versuchen. Wir müssen immer wieder zurück auf das alte Evangelium kommen. Wo ist der Beginn deines Glaubens? Sonst verdammen wir Menschen wieder zu diesen 2 Möglichkeiten, entweder stolz zu werden oder in diese Verzweiflung zu treiben. Also, es gibt nur eine Rettung aus dem Dilemma. Gott selbst schafft den Weg. Gott greift ein in die menschliche Geschichte. Jesus war der, der ein vollkommenes Leben lebte. Und dann geht er an ein Kreuz. Damit möchte ich abschließen. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt, an meiner Stelle. Er ist nicht nur für mich gestorben, er hat auch für mich vollkommen gerecht gelebt. Und ist dann ans Kreuz gegangen. So sah der seit Ewigkeit bestehende Plan Gottes vor. Jesus lebt ein vollkommenes, gerechtes Leben, ging ans Kreuz an unserer Stelle und wurde ein, wie beschreibt die Schrift, ein Fluch. Paulus schreibt es auch im Galaterbrief. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und dann schreibt er weiter, dass Jesus uns genau von diesem Fluch errettet hat. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Versteht ihr, warum für uns kein Ruhm bleibt? Dass es um Christus geht, bei meiner Rettung. Lass mich das so sagen, wir dürfen das nicht weglassen, wenn wir hier im Bruchsal das Evangelium weitergeben. Gottes Gerechtigkeit, unser Unvermögen, Gottes Zorn gehört alles mit zum alten Evangelium. Wir müssen Fragen stellen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wieder macht das sehr eng, oder? Wieder mal sehr eng. Wir machen es immer so weit. Wer sagt, dass in der Enge nicht auch Segen liegt? Dass Menschen die richtigen Fragen stellen. Schaut, und da müssen wir nächstes Mal weitermachen. Ich möchte das Thema mit euch nächsten Sonntag besprechen. Der Kampf um die wahre Deutung des Evangeliums. Da ist ein Kampf. Und den müssen wir zumindest erkennen, um nicht mitgeschwemmt zu werden. Jesus, ich bitte dich so, dass du uns hilfst, mehr das Evangelium so weiterzugeben, wie du es weitergegeben hast. Und die Apostel. Und wie es in deinem Wort verankert ist. Das ist manchmal eine Zumutung, aber es führt wirklich, das glauben wir, zur Befreiung. Und verherrlich dich, weil du der einzige Retter bist. Lehre uns, hilf, dass wir die Fragen aushalten und dass du uns Antworten gibst und dass wir gute Repräsentanten sind hier in dieser Stadt für dein Evangelium. Amen.